das erste Buch jetzt wieder, also wir betreiben so ein bisschen so Buchhopping, das findet auf zwei Ebenen statt. Einmal erzähle ich sozusagen von 0 bis ungefähr 30 so mein Werdegang nach und das, worunter ich glaubte gelitten zu haben. Und auf der anderen Ebene sozusagen setzt das Buch da an, wo ich merke, ich bin irgendwie 32 Jahre alt, mit mir stimmt etwas nicht, was ich schon vorher wusste, aber mir nie so eingestanden habe und ich komme allein nicht zurecht und ich brauche Therapie, denn die Probleme, die ich habe, die lassen sich nicht alleine lösen. Und das ist sozusagen so die Ebene, die ich so Tagebuchebene nenne. Keine Sorge, Sie schauen da jetzt nicht sozusagen in die aller privatesten Gedanken meiner selbst. Aber das ist schon, also ich habe die sozusagen, dieses Tagebuch, was ich geführt habe, war schon ein Arbeitstagebuch. Das habe ich angefangen zu führen, es war sozusagen von Anfang an intendiert, es zu veröffentlichen. Aber ich habe angefangen, das zu führen, als ich bemerkt habe, die Gewalt in mir und die Möglichkeit der Gewalt, meine Wut, die ich habe und so weiter, das hat mit meinen sozialen Umständen zu tun, in denen ich aufgewachsen bin. Montag, 24. Juni 2019, 11.20 Uhr. Alles ergibt plötzlich einen Sinn, schoss es mir unwillkürlich durch den Kopf, als mir die Therapeutin meine vorläufige Diagnose mitteilte. Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung steht auf einem Zettel, den ich fortan zu anderen Therapeutinnen tragen darf, mit dem Ziel, dass sie mich als Patienten annehmen. Die extreme Geräuschempfindlichkeit, die binnen Sekunden hochkochende Wut, wenn Leute sich auf der Straße anpöbeln, die geringe Belastbarkeit, das Verlangen nach Ruhe, das Gefühl, dass selbst alltägliche Dinge schnell aus dem Ruder geraten, die Überzeugung, dass schöne Dinge nur an mir vorüberfliegen, aber nie Halt machen, ja, all das würde plötzlich Sinn ergeben. Der Blick der Therapeutin verriet Mitgefühl. Brauche ich nicht, habe ja keinen Krebs, denke ich. Nett ist sie trotzdem. Natürlich sei die Diagnose nur vorläufig und unter Vorbehalt, aber die Krankenkasse verlange eine Einordnung, erklärt sie mit sonorer Stimme. Wenn das stimmt, was da auf dem Zettel vor meiner Nase steht, dann schleppe ich dieses Fass nun schon seit annähernd 30 Jahren mit mir herum. Mit ihm bin ich durch meine Schulzeit gestolpert, habe in Dutzenden Jobs gearbeitet, meine Schauspielausbildung gemeistert und mehrere Beziehungen geführt. Mein bisheriges Leben trägt nun den Stempel posttraumatische Belastungsstörung. Eines ist klar, wenn ich tatsächlich psychische Probleme habe, liegt der Grund dafür in meiner Kindheit. Aber Moment mal, ist PTBS nicht diese Soldatenkrankheit, denke ich? Ich schaue nach und mache bei rund der Hälfte der gegoogelten Risikofaktoren vor meinem inneren Auge einen Haken. Fehlende emotionale Unterstützung seitens der Eltern, check. Aufwachsen in Armut, check. Aufwachsen bei einem alleinerziehenden Elternteil, check. Kriminalität, Dissozialität oder psychische Störung eines Elternteils, check, check, check. Fehlende familiäre Harmonie, check. Ich muss unweigerlich an den vergangenen Freitag denken. Lucy und ich waren verabredet. Pünktlich klingelte ich an der Tür ihrer WG, doch sie machte nicht auf. Geduldig versuchte ich es noch zwei oder dreimal, dann rief ich auf ihrem Handy an. Sie nahm nicht ab. Ich schaute durch die Fensterscheibe ihres Zimmers, nichts. Langsam ergriff mich die Panik. Ich lief um den Häuserblock herum, um im Innenhof nachzusehen, ob man von dort in die Küche schauen kann. Da glaubte ich bereits abwechselnd, dass sie umgekippt war oder dass jemand sie entführt haben könnte. Von solchen Fällen hört man ja immer wieder. An das Küchenfenster am Hof kam ich nicht heran, es lag zu hoch. Ich hatte es tiefer in Erinnerung. Das kleine Badfenster stand offen, aber trotz meiner Rufe blieb Lucy verschollen. Wieder lief ich vor die Haustür, klingelte, klopfte, rief. Mit einem Blick auf meine Uhr stellte ich fest, dass 12 Minuten vergangen waren, seit wir verabredet waren. Auf der Rückseite versuchte ich mein Glück erneuert. Irgendwie musste man doch hochklettern können, um in die Küche zu schauen, nicht dass sie da irgendwo lag. Innerhalb weniger Minuten hatte ich mich von einem scheinbar normalen Menschen in einen emotionalen Zombie verwandelt. Olivier David seit zwölf Minuten Gefangener seines Panikschädels. Gerade wollte ich mit Hilfe eines Brettes, das ich aus dem Gebüsch gezogen hatte, die Fassade zum Fenster hochklettern, da klingelte mein Handy. Auf dem Display ihr Name. 14 Sekunden, so lange dauerte das Telefonat, nur ich redete, hörte aber nichts, ich hatte keinen Empfang. War ich eben noch panisch, verlor ich nun vollends die Kontrolle. Ich stürmte wieder ins Haus herum zur Eingangstür, da sah ich sie stehen und lächeln. Alles ist gut, versuchte sie mich zu beruhigen, aber bei mir war überhaupt nichts mehr gut. Mein Zustand war besorgniserregend. Ich fiel ihr in die Arme und für die nächsten 20 Minuten war ich am Boden zerstört. Emotional so hinüber, dass ich nicht einmal weinen konnte. Vom einsetzenden Hyperventilieren waren meine Arme ganz schwer, die kleinen Finger an beiden Händen waren taub und kribbelten zugleich. Sie hatte Baklava für unseren Ausflug gekauft und mich an der Bushaltestelle abholen wollen. Mein Bus hatte sie verpasst, darum wartete sie die nächsten 3 Busse ab. Als ich dann immer noch nicht kam, ging sie schließlich zurück. Eine Bagatelle für die Menschheit, für mich ein Vorfall, der meine Grundfeste ins Wanken gebracht hat. So. Das mal so als Beispiel, was so für Welten aufgehen im Alltag, wenn man irgendwelche Traumata einfach erlebt. Montag, 3. Februar 2020, 16:41 Uhr. Ich bin da sozusagen mitten in meinem Volontariat bei der Hamburger Morgenpost. Nach 3 freien Tagen bin ich völlig erschöpft, somit abends nicht mehr können und wollen. Mit Ohren sausen, weil die Welt da draußen für Leute gemacht ist, die weniger leicht zu beeindrucken sind, als ich es bin. Ich bin zu kaputt und fragmentiere in zu kurzer Zeit, um es noch für realistisch zu halten, das Ende meines Volontariats gesund zu erreichen. Ich sitze in der Redaktion und anstatt eine Nachricht aufzuschreiben, schreibe ich: Über Armut wird in unserer Gesellschaft viel zu viel und viel zu absichtlich geschwiegen. Ähnlich ist es mit psychischen Erkrankungen. Klar, es sollte weniger Armut geben, werden die meisten sagen, und machen nichts. Nichts an der Wahlurne, nicht mal Petitionen teilen, erst recht nicht Gruppen und Organisationen unterstützen, die dagegen anarbeiten. Nichts. Depressionen sind eine schlimme Sache, sagen viele, und machen ebenfalls nichts. Ich habe Kopfweh, sagt einer in der Redaktion. Er steht auf, geht früher nach Hause und alle nicken verständnisvoll. Kopfschmerz gleich Aua ist gleich nach Hause gehen, alles klar. Ich habe eine psychische Erkrankung und gehe ergo nach Hause, möchte ich quer durch die Redaktion brüllen, aber das geht nicht. Was macht das denn für einen Eindruck, sage ich mir. Und sage nichts. Halte die Klappe und bleibe sitzen. Kann ich meinen Kolleginnen und meinem Umfeld zumuten, dass ich meine psychische Erkrankung und den daraus resultierenden Dauerstress auf die Armut zurückführe, in der ich aufgewachsen bin, oder ist das zu viel? So viel Aufmerksamkeit steht mir und denen, die ähnliche Probleme mit mir teilen, eigentlich nicht zu. Klar, hier und da ein Betroffenheitsbericht, so schlimm ist es wirklich, das geht, aber dass aus dem einen Elend logischerweise das nächste erwächst, das stört doch nur, oder? Und was für ein Schuh würde es daraus werden, wenn man dazu eine gesellschaftliche Einordnung vornehme? Bei aller Empathie mit Menschen, die es schwer haben, die arm sind, ein bisschen hat doch jeder auch selbst Schuld an seiner Geschichte, oder? Was ist denn mit den Leuten, die es nach oben geschafft haben? Die hatten es ja auch nicht leicht, aber die haben sich eben zusammengerissen. Solange sich in den Köpfen vieler Menschen, auch jener, die sich für aufgeklärt halten, solche Gedanken bilden, hat unsere Gesellschaft ein Problem. Ein Problem, das sich beheben ließe, wenn man denn wollte, eines, das durch die Perspektive entsteht, top-down, vom gesellschaftlichen oben nach unten. Manche, so der Gedanke, haben es aus der Grütze heraus geschafft, also muss es gehen. Das Problem bei der Bekämpfung von Armut ist ähnlich gelagert wie der Umgang unserer Gesellschaft mit der Kriminalität. Vor Gericht wird die Schuld eines Angeklagten erkannt, es wird auf seine Situation geschaut, aber am Ende trägt er selbst die Schuld für das Verbrechen, das er begangen hat. Das ist schlüssig, meinetwegen rechtsstaatlich, ändert aber überhaupt nichts an den Gründen, warum viele Menschen kriminell werden. Klar, komplexe Themen wie Kriminalität lassen sich nicht monokausal erklären. Unstrittig ist aber der Zusammenhang von Ungleichheit und Kriminalität. Da, wo es ein hohes Maß an Ungleichheit gibt, dort geschehen mehr Verbrechen. Auch ich kenne Situationen, von denen man sagen könnte, ich hätte mich nicht schlau verhalten. An den Gründen für mein Verhalten ändert sich dadurch aber nichts. Folglich werden Fehler wiederholt, die in meinem Gedächtnis abgespeichert wurden. Wenn die Fragestellung nicht mehr lauten würde, was haben diejenigen, die in Armut leben, falsch gemacht, sondern was müssen wir als Gesellschaft besser machen, um Armut und ihre Auswirkungen zu verhindern, ja, dann würden wir das Problem endlich aus der Sicht derjenigen angehen, die es betrifft. Und würden der Beseitigung von Armut zumindest ein Stück näher kommen. Wenn wir dann auch darauf kämen, dass man, um Armut zu bekämpfen, gar nicht erst auf die Armen schauen muss, sondern stattdessen die wirklichen Ursachen der Ungleichheit bekämpfen würde, beispielsweise ein lächerlich lascher Erbschaftssteuersatz für Superreiche, verbindliche Steuersätze für Großkonzerne, die Aushöhlung unserer repräsentativen Demokratie durch Lobbyistinnen, um nur 3 Punkte zu nennen, dann wäre sie vielleicht ein Stück sichtbarer, die gerechtere Gesellschaft. Als ich im vergangenen Sommer anfing, Tagebuch zu führen, da wusste ich nicht, wohin mich das Schreiben führen würde. Was ich aber wusste, war, dass es einen Grund für mein plötzliches Straucheln gab, das genau in dem Moment auftrat, in dem ich spürte, dass ich mit der Entscheidung, eine Therapie zu beginnen, den richtigen Weg angeschlagen hatte. Der Grund für mein Straucheln, mein aktives, mein fortwährendes Straucheln, ist derselbe, aus dem meine Schwester sich an ihrer Vergangenheit abarbeitet und meine Mutter ihre Dämonen bekämpft. Jede und jeder von uns ringt sich den Luxus vom Alltag ab, die eigene Situation zu reflektieren. Und was noch viel wichtiger ist, Wir geben uns nicht mit dem Platz zufrieden, den die Gesellschaft für uns vorgesehen hat. Wir leisten es uns zu straucheln und das ist ein Privileg, dass wir uns unserem Alltag abtrotzen.